Voetballerij.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Keep Talking, dem Podcast für alle Carolina Panthers Fans und die, die es werden wollen. Mein Name ist Moritz Heist und mit dabei ist natürlich Kai Beuchling. Hallo.
Moin.
Na, wie geht es dir? Ist das Hype-Level-Meter schon auf plus 3000 und wir müssen dich gleich erst wieder runterholen oder wie bist du so drauf?
Ja. Okay. Einfach ja. Nein, also um Gottes Willen, natürlich bin ich ein bisschen noch gespannt und es muss natürlich sehr viel gezeigt werden, was da so passiert, wenn die Arbeit erstmal losgelegt wird von Dave Canales. Aber so grundsätzlich nach der Antrittspressekonferenz gestern muss ich doch ganz schön sagen, dass ich ja sehr glücklich und sehr froh bin und glaube, dass wir da tatsächlich einen ziemlich guten Trainer und auch einen ziemlich guten GM erwischt haben.
Also Kai ist schon auf jeden Fall völlig on board. Das hat dann auf jeden Fall schon mal geholfen. Ja, die definitiv. Vorstellungsrunde gestern. Wird mal nachher gucken. Mal eine unmoralische Frage stellen, mit wie viel Siegen wir nächstes Jahr rechnen, aber dazu später. Zunächst ein paar Hausmitteilungen von uns, das muss ja manchmal einfach sein. Vielen Dank an Sunprit, der ist jetzt neu als Patreon-Supporter dabei und vielen Dank für die Unterstützung. Sehr cool. Dann noch was vielleicht jetzt nicht die meisten juckt, die gerade sowieso schon zuhören, weil dann hört ihr ja schon aktiv zu, aber unseren Podcast gibt es jetzt auch auf RTL Plus, auf Audible und auf Amazon Music. Alle Links findet ihr, wie gesagt, im Netz auf unserer Webseite wekeeppounding.de oder, also im Grunde genommen lässt sich der Podcast mittlerweile überall finden, wo man irgendwie was hören kann. Speaking about Amazon, ich habe da heute mal eine Rezension mitgebracht, die ich gerne vorlesen möchte, beziehungsweise die du gerne vorlesen möchtest, weil das ist so ein bisschen dein Part hier, die Bewertungen und die Rezensionen vorlesen. Weil da tatsächlich so ein bisschen was, und man kann ja leider auf so Bewertungen oder auch so Feedback bei so Anbietern ja nicht antworten, was ich manchmal so ein bisschen schade finde. Und da ist aber tatsächlich ein bisschen was drin, was über ein paar Ecken schon mal so ein bisschen bei uns ankam. Da würde ich gerne nur mal einen Satz dazu sagen. Aber Kai, lies doch mal vor, was wurde denn so über unser Buch geschrieben?
Ja, sehr gerne. Genau, die neueste Rezension, die da gekommen ist, besagt: Kai und Moritz, danke für dieses Buch. Für mich persönlich war das Buch ein Riesengewinn, da ich der englischen Sprache nicht so mächtig bin. Da ist ein Punkt. Bin ich sehr froh, wenn ich alles, was über die Panthers geschrieben wird, auch lesen kann. Das Buch hat sich super gelesen. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich aber. Mir fehlte ein Bild zu jedem Spieler, die ihr in dem Buch hervorgehoben habt, damit man einfach ein Gesicht dazu hat. Besonders für Leser, die jünger sind oder neu in der Panthers-Family. Aber sonst bin ich mit dem Buch sehr zufrieden und freue mich, wenn es neue Werke geben sollte. Gerne mit dem ein oder anderen Bildchen. Keep pounding.
Ja, vielen Dank für diese nette Bewertung und natürlich für die 5 Sterne, die dabei vergeben wurden. Das ist natürlich das Wichtigste. Zum einen finde ich das schön, dass hier auch nochmal zur Sprache kommt, dass es eben doch sehr viele gibt, die einfach nicht so gut Englisch können oder verstehen. Und das war ja auch schon immer unser Anspruch, denn das Internet ist auch, was Panthers-Zeug angeht, voll mit Podcasts und Blogs und Büchern und so, aber eben sehr, sehr wenig auf Deutsch, und das war ja schon auch so ein bisschen unser Anspruch, das einfach für die deutschsprachige Community ja zu machen, und das ist das ja eigentlich, was wir machen wollen. Was ich tatsächlich mal sagen wollte, weil das wirklich schon öfter kam: wir hätten auch super gerne Bilder in unserem Buch gehabt. Das Problem bei sowas ist nur leider, das können wir nicht bezahlen und dann hättet ihr das Buch auch nicht bezahlen können. es geht gerade bei, also wenn es um Sportsachen geht, ja sowieso, dann habt ihr da sicher eine Vorstellung davon, was da Rechte, Vermarktung und etc. angeht. Und was Bilder angeht, im Druckbereich ist das nochmal wesentlich krasser. Ne? Also um nur mal so eine Hausnummer zu nennen, allein das, also die Lizenz für das Titelbild, die mussten wir kaufen. Das hat freundlicherweise der Verlag für uns übernommen, aber da reden wir über mehrere hundert Euro für ein Bild. Also nur um das mal so ein bisschen in Relation zu setzen, würden wir auch super gerne machen, aber dann ist einfach so ein Buch mit 20 Euro rum einfach nicht machbar. Gleiches gilt übrigens auch für die Seitenanzahl. Ne? Wir haben ja, also jetzt auch heute fallen mir noch Sachen auf, das wäre auch doch noch eine schöne Geschichte gewesen oder die wir dann letztendlich vielleicht auch weggelassen haben. Aber auch einfach mit der Seitenanzahl, die wir hier haben, da hängt einfach super, super viel an dem Preis und wir wollten kein Buch machen, was 30 oder 40 Euro kostet in dem Umfang. Wollte ich an der Stelle einfach nur mal dazu sagen.
Ja, super. Genau, ich hatte das auch gelesen und dachte auch so, ja, da hängt halt noch mehr dran. Finde ich gut, dass du das jetzt nochmal mit aufnimmst. Grundsätzlich war unser Ziel halt immer, im Grunde genommen noch günstiger zu sein mit dem Buch. Das war auch mit dem Verlag so vereinbart, aber in der Zeit, wo wir es geschrieben haben, wurden halt auch die Papierpreise relativ hoch. Deswegen liegt es jetzt da, wo es jetzt halt liegt. Und noch teurer hätte es einfach nicht sein dürfen sollen. Es soll ja einfach zugänglich für jeden oder jede sein, die das gerne lesen möchte. Und genau, deswegen haben wir uns dazu entschieden, das genau so zu machen natürlich und mit den Bildern. Wir haben versucht, das halt anders aufzulockern. Ne? Wir verstehen natürlich, dass es einfach lockerer auch ist, wenn man Bilder dazu hat und auch natürlich ein bisschen greifbarer. Wir haben es jetzt so ein bisschen durch die Schrift und durch so diese Kapitelbeginne, das so ein bisschen versucht aufzulockern, dass es nicht ganz so dröge zum Lesen ist. Ich glaube, hast du ja auch geschrieben, also du, der uns die Bewertung geschrieben hat, dass es sich super gelesen hat. Ich glaube, das war unser Anspruch an der Stelle und ja, finde ich gut, dass du das nochmal mit aufnimmst, Moritz.
Ja, also wie gesagt, einfach nur aus der Sache raus, dass, also es ist beim Podcast ja auch so, wenn wir irgendwie Bewertungen bekommen oder Feedback, ich würde da total gern manchmal drauf antworten, aber das geht halt eigentlich nicht. Ist so ein bisschen schade, dass so die Anbieter da noch nicht so ganz mitspielen. Bei Spotify gibt es halt wenigstens so ein bisschen so diesen Kanal, dass man das, dass man auch direkt zur Folge was schreiben kann, aber trotzdem, wir können leider nicht drauf antworten, das ist immer so ein bisschen. Immer noch das Problem, wenn man das möchte. Genau, ansonsten war hier nochmal der Werbeblock für unser Buch, wenn euch das interessiert. Gleiches gilt übrigens ja auch für die, muss man an der Stelle auch so sagen, ne? Das Buch hatte ja auch einfach eine gewisse Deadline. und das heißt, es ist jetzt, also inhaltsmäßig ist es jetzt genau ein Jahr alt. Ne? Es endet genau vor einem Jahr. Was einem nicht, also ne, man könnte jetzt meinen, es verliert nicht so ganz an Aktualität, aber es ist natürlich in Bezug auf Panthers Kontext ein Jahr ganz schön viel.
Im Moment auf jeden Fall, ja.
Also in den letzten Jahren ist ein Jahr relativ viel und ich glaube, da können wir dann auch recht schnell überleiten zu unserem Hauptthema, oder?
Auf jeden Fall.
Ihr habt es mitbekommen und das hat natürlich auch unseren Output der letzten Tage weitgehend bestimmt. Der neue General Manager Dan Morgan und der neue Head Coach Dave Canales. Wir haben letzte Woche Freitag schon drüber gesprochen im Podcast. Also ich habe mehr oder weniger gesprochen, du hast gesprochen. Ich habe ein bisschen gekrächzt. Und wir haben recht viel geschrieben auch noch dazu, auf unserem Blog bzw. Newsletter einen längeren Artikel zu Dave Canales und auch zu Dan Morgan. Da wird jetzt auch am Wochenende nochmal ein Update kommen. Könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten. Nochmal zu den weiteren Coaches, wo wir gleich später auch nochmal dazu kommen. Das wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Und natürlich auch hier den neuen WhatsApp-Channel nochmal ankündigen, wo wir diese Woche hauptsächlich viel über so Breaking News, also gerade so Coaching-Staff-mäßig, informiert haben und auch über neue Artikel und Podcast-Episoden. Auch hier ein Blick in die Shownotes oder auf unsere Webseite hilft weiter. Ja, Kai, gestern war dann doch die angekündigte Pressekonferenz. Wir hatten uns schon so ein bisschen gewundert, wann denn das kommt, weil es ist sehr selten, dass der neue General Manager und Trainer anfängt zu arbeiten, bevor er der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Aber da ja dann jetzt schon der Senior Bowl stattfindet, bei dem ja dann beide doch schon irgendwie zugegen waren, ließ die Pressekonferenz auf sich warten und gestern war es dann auch soweit. Da wollen wir gleich.
Vielleicht wollte David Tepper an dieser Stelle auch seine Statistik ein bisschen schönigen, weil die Antrittspressekonferenz von Frank Reich war ja einfach 366 Tage vorher. Das bedeutet, dann kann man nicht sagen, innerhalb eines Jahres zwei Antrittspressekonferenzen, sondern es ist schon wieder ein neues Jahr sozusagen begonnen.
Jetzt war ja für uns natürlich ganz interessant, So eine Pressekonferenz ist klar, da wird immer viel geredet und bei so einer Antrittspressekonferenz wird noch mehr geredet und manchmal auch gepredigt vielleicht. Das ist eine kleine Messe vielleicht hier und da. Wir haben ja aber in den letzten Wochen ja auch einfach versucht, gerade über Dave Canales so ein gewisses Bild zu bekommen, weil er ja nun mal für viele, also würde ich glauben, einfach ja eine sehr unbekannte Person ist. Und klar, jetzt war er letztes Jahr als Offensive Coordinator so ein bisschen im Fokus der Öffentlichkeit, aber halt die Jahre zuvor nicht. Ne? Also wenn man da nicht super deep drin ist, kennt ja kein Mensch irgendwelche Game Coordinators, Quarterback Coaches, sonst irgendwas. Ne? Da musste er schon super nerdig unterwegs sein, um da irgendwie Content zu kriegen. Und jetzt gab es aber in den letzten Tagen natürlich auch sehr, sehr viel. Wir haben auch einiges in unserem Blogartikel dann mal gesammelt, ne, mehrere Interviews und so. Du hast auch ein paar Sachen angeguckt und ja auch versucht, vor der Pressekonferenz nochmal so einen kleinen Eindruck zu kriegen. Vielleicht willst du da nochmal kurz was dazu erzählen.
Ja, gern. Also ich weiß gar nicht mehr, welches Video das war. Das kannst du wahrscheinlich besser sagen.
Ja, also das war das eine, das ich nicht gesehen habe, weil es mir einfach in Anbetracht der Masse zu viel war. Das hieß Beyond the Game. Das war noch zu den Seahawks-Zeiten.
Genau, da saß er zusammen mit Tony Dungy, der dieses Beyond the Game Format moderiert und hat da so ein bisschen über sich erzählt und über sein Leben und wie das alles gekommen ist. Und das finde ich tatsächlich hochinteressant, weil er da so ein bisschen über seinen Werdegang als, ja, als Mensch, wie er zum Football gefunden hat, so sozusagen erzählt. Und das ist tatsächlich sehr spannend. Also das hat er gestern in der Pressekonferenz ja auch nochmal leicht angerissen, aber nicht in der Ausführlichkeit wie in diesem Beyond the Game Video, das glaube ich eine halbe Stunde oder so geht. Ich glaube 25 Minuten lang ist das.
Relativ lange, ja.
Ja, genau. Aber sehr, sehr schön tatsächlich, weil man da, das ist ungefähr 2 Jahre alt, weil man da so ein bisschen halt, wie gesagt, von seinem sehr kometenhaften Aufstieg und seinem Werdegang so ein bisschen erfährt und auch über die Hintergründe, wie es mit seiner Frau so war und wie sie diesen Traum geteilt haben. Also so ein bisschen eher die menschliche Seite von Dave Canales mitbekommt. Und da kriegt man schon mit, dass er halt ein sehr aufgeräumter, reflektierter Mensch ist, der einfach ziemlich beeindruckend ist. Und ich glaube, da bekommt man auch so den ersten Eindruck dann mit, wie er mit seinen Spielern umgehen möchte und wie er selber als Mensch sich dort einbringen kann. Und das ist tatsächlich wahnsinnig interessant, weil also mich hat er auch schon mit diesem, aber spätestens mit der Pressekonferenz für sich gewonnen. Das ist ja das, was du am Anfang auch leicht angedeutet hast.
Ja, also ich glaube, so das Menschliche oder so wie er sich zumindest gibt in der Öffentlichkeit, beziehungsweise wenn eine Kamera mitläuft, ich glaube, da haben wir einen sehr guten Eindruck bekommen, weil man tatsächlich mittlerweile auch schon sehr, sehr viel sehen kann. Es gibt auch, die kamen gestern raus, 2 kleinere Videos mit Kristen Balboni. Das ist jetzt wieder, ich glaube, sie war eine Zeit lang weg, so Videoteam-Reporterin bei den Panthers, die sowohl mit Canales als auch mit Dan Morgan so ein kleines One-on-One gemacht hat. Da hat man das auch schon so ein bisschen gesehen. Aber ja, also hauptsächlich natürlich, also gerade bei der Pressekonferenz, ich habe zuerst gedacht, krass, also was hier so an Danksagungen und so an Eingangsstatements verlesen wurde, das war praktisch schon wie eine Dankesrede bei den Oscars so ein bisschen.
Das stimmt.
War schon sehr, ja, ein bisschen amerikanisch vielleicht auch einfach. auf jeden Fall super spannend, was wir da gesehen haben. Ich weiß nicht, wollen wir direkt mal die Eindrücke von der Pressekonferenz sammeln? Wir haben selber jetzt auch noch nicht die Zeit gehabt, uns drüber zu unterhalten.
Ja, können wir sehr, sehr gerne machen, weil ich habe auch tatsächlich alles gesehen und habe mir auch vorgenommen, ich bin ja sonst nicht so derjenige, der sich so in Pressekonferenzen und so rein nerdet und da so ein bisschen rauszieht. Ich lese ja viel dann hinterher, wie es so war, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir vorgenommen, tatsächlich sehr viel mehr zu gucken, habe mir auch diese beiden Videos, die du gerade beschrieben hast, dann danach noch angeschaut, weil ich einfach sehen möchte, wie er sich so insgesamt verhält und weil es mir Spaß macht, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht, wie er sich gibt und wie ehrlich er auch ist vor allem. Ich finde, das ist auch eine Sache, die bei der Pressekonferenz so rausgekommen ist gestern.
Ja, also wie gesagt, den persönlichen Eindruck, den man so kriegen kann, das ist sehr, sehr positiv. Und ich glaube auch, und da kommen wir gleich zum Anfang, ich würde tatsächlich mit Dan Morgan anfangen, weil er ist auch der Erste war auf der Pressekonferenz. Ich meine, also es klingt jetzt ein bisschen gemein, wenn ich sage, aber sie haben es natürlich auch sehr gut inszeniert und sehr gut verkauft. Also beziehungsweise das Skript für die oder das Drehbuch für die Pressekonferenz, die war sehr gut und hat, glaube ich, auch die meisten dann tatsächlich abgeholt.
Sie war schön clean vor allem, ne? Also im Gegensatz zu dem Jahr davor mit Frank Reich. Verständlicherweise haben sie da ja Highlight-Videos von ihm noch gezeigt vor der Pressekonferenz.
Das stimmt, ja.
Das ist jetzt hier nicht passiert. Es war wirklich nur einfach irgendwie eine kurze Vorstellung und dann zwei Stühle, zwei Menschen und erzählt mal und dann kommen die Fragen. Also ziemlich, ziemlich clean und gut gemacht auf jeden Fall.
Also es begann ja mit Dan Morgan und ja seinem Eingangsstatement. Das haben beide gemacht, Dave Canales auch, war eine sehr ausgiebige Widmung an alte Weggefährten und Vorbilder. Und da hat man bei beiden, finde ich, natürlich sehr gemerkt, welche Rolle dieser Seahawks-Tree so für beide gespielt hat. Und ich glaube, da werden ja wahrscheinlich auch alle Seahawks-Fans zustimmen, wenn man sagt, ne, dass so gerade dieser Pete Carroll-Stuff, dass das kulturmäßig natürlich schon einer wahrscheinlich der besseren oder vielleicht sogar der beste in der NFL damals war, ne? Würde man wahrscheinlich schon so sagen. Das heißt, also gerade die Pete Carroll und John Schneider Connection nach Seattle, aber auch Dan Morgan war ja auch in Buffalo, ne, bei den Panthers Nord, also mit Brandon Bean und Sean McDermott, das sind ja auch Leute mit Wurzeln in Carolina, waren für ihn auch sehr, sehr wichtig und natürlich besonders schön. Und damit gewinnt man dann natürlich die Fans sehr, wenn hier die Panthers Goats auch mit dabei sind. Thomas Davis war mit dabei, Moose Muhammad war mit dabei, Jonathan Stewart war mit dabei, ne, die alle im Raum saßen. Und es ja, glaube ich, auch letzte Woche ein Video gab oder so ein Halbstunden-Talk hier, die Panthers Legends Talking About the New Staff, war ja auch ganz nett. Luke Kuechly war auch noch mit dabei, also zumindest bei diesem Video. Da hat er schon mal ein sehr, sehr schönes, ja, einen sehr schönen Ton gefunden, um ja eben dann ja weiterzugehen. Er hat persönlich, ja, ich habe schon gesagt, eine sehr viele Danksagungen von sich gegeben. Es war aber sehr, sehr schön, aber das Erste, was man bei ihm dann, oder was das er dann ausgesprochen hat, und das zog sich dann durch die Pressekonferenz durch, und ich glaube, das wird sich die nächsten Wochen und Monate auch noch durch alles durchziehen, ist das sogenannte Alignment, das ab jetzt hier in diesem Building herrscht und Coaches und Spieler und alle und Owner sind alle total aligned und werden es auch immer sein. das war natürlich schon klar wichtig, das so zu formulieren nach dem Desaster aus dem letzten Jahr. Aber wurde schon noch sehr aggressiv verkauft. Mhm. Also ich meine es jetzt nicht negativ, aber es wurde
ja, hervorgehoben in jedem Fall. Was sagst du denn zu seiner Körpersprache? Was sagst du zu seinem Blick? Das würde mich interessieren, weil ich da meine also, Augen nicht von lösen konnte tatsächlich.
Ich hab's gestern dann auch getwittert, als ich es anschaute und dachte, wow, also der Typ, also auch wie er redet, ne? Er redet ja sehr monoton, also jetzt so im Sinne von Sprache oder ne, und Präsentation ist er jetzt kein besonders mitreißender Redner. Also es nimmt dich jetzt emotional dann nicht so sonderlich mit. Und mit seinem Blick extrem fokussiert und dachte, ja, der Typ ist halt einfach Middle-Linebacker und wenn du jetzt nicht gleich aus dem Weg gehst, der haut dich ungespitzt in den Boden rein. So ungefähr wirkt er, fand ich.
Ja, finde ich tatsächlich auch. Ja. Und es ist insgesamt so, wenn man die beiden mal vergleicht, ne, Canales und Morgan, das ist, fand ich nämlich ganz, ganz lustig. Dan Morgan musste seine Antrittsrede sozusagen von Notizen ablesen, was ich völlig legitim finde, ist ja in Ordnung. Aber das alles zusammen, so er hat's abgelesen, oder beziehungsweise hat sich an den Stichpunkten orientiert, die er sich gemacht hat, er hatte auch eine ganz andere Körperhaltung als Dave Canales, eher so ein bisschen in sich zusammengefallen, also gar nicht so. Dave Canales saß wirklich, ne, sehr aufrecht und sehr, ja, sehr präsent einfach im Grunde genommen da und war die ganze Zeit sehr, sehr zugewandt auch Dan Morgan gegenüber und auch den Fragestellern nachher. Dan Morgan war wirklich eher so, wirkte so ein bisschen verkrampft und nervös, was ich gar nicht schlimm finde. Er ist halt, glaube ich, einfach nur nicht der große Redner und ist nicht so gewohnt, vor großen Mengen zu reden. Und das ist auch gar nicht schlimm. Also ich musste halt, hab mich da die ganze Zeit gefragt, ist das jetzt ein Makel oder irgendwie negativ? Nee, muss es ja gar nicht sein, weil das ist nicht seine Aufgabe, Menschen zu begeistern und glaube ich, mitreißen zu müssen. Sein Job ist ein anderer, nämlich das Evaluieren. Und da hat man ja schon von vielen auch gehört, dass er genau das sehr, sehr gut kann. Auch Dave Canales hat ja später noch gesagt, dass er einfach weiß, wie ein Footballspieler auszusehen hat, beziehungsweise sich zu verhalten hat, um ein richtiger Footballspieler zu sein. Aber das fand ich halt wahnsinnig interessant, wie wenig Ausstrahlung er im Grunde genommen hatte, außer durch seinen Blick, der ja wirklich sehr fokussiert und sehr, ja, sehr zielgerichtet war dann auch.
Und er hat es natürlich dann auch, also ich in seiner Art, na, mit diesem etwas monotonen und mit dem, ich sag mal, bösen Blick irgendwie, dann hat es auf den Punkt gebracht. Und da hat er, glaube ich, schon einige Fans, also mich schon auch mit abgeholt, indem er dann zuerst sagt, ey, hier, also dieses Team braucht Dogs. Also ja. Wir brauchen hier Dogfight sozusagen und wir brauchen also ne, also taffe Footballspieler und das Logo der Panthers muss vom Gegner wieder gefürchtet werden und jetzt gerade ist es das nicht und ja, the logo has to be feared again. Das hat er mit so einer Überzeugung irgendwie gesagt und wie in diesem Tonfall und diese Kombination mit dem Blick, das war dann okay. Batman.
Ja, es war auch so der Moment, alles klar, habe ich verstanden.
Genau, absolut. Also das fand ich schon gut, muss ich schon sagen. Und ich glaube, er kann schon sehr beurteilen, was es, also was er unter dem Footballspieler versteht. Und würde jetzt auch mal so behaupten, dass er ja, klar, das liegt an seiner Position, die er auch selber gespielt hat. Und das sagen ja auch viele Beobachter, die ne, jetzt schon Panthers so ein bisschen länger beobachten, ne, oder jetzt halt auch so geschichtlich, dass es schon immer ein sehr physisches Team war auch. Ne? Und ich meine, Dan Morgan ja sowieso und mit den ganzen ja, Linebackern, die Panthers nun eben hatten, mit den ganzen großen Namen. Ich glaube, das ist schon jemand, der weiß, okay, ich will hier einfach, Football ist hier stellenweise in den Trenches einfach sehr, sehr böse und da brauchst du die entsprechenden Körper und auch Persönlichkeiten dazu. Und das konnte er ganz gut rüberbringen, was er da haben will.
Ja, ich glaube, er sagte auch, ne, dass man dem Gegner wieder Schmerzen zufügen muss und so. Also da war er schon relativ klar und relativ deutlich, was genau er sich so vorstellt. Er hat gesagt, es ist grundsätzlich schon vorhanden in dem momentanen, beim momentanen Roster, aber es gibt nicht genug Spieler, die genau das ausstrahlen letztendlich und genau diese Dog-Mentalität dann haben. Also ich bin sehr gespannt, wie er den Roster zusammenbaut. Er hat auf alle Fälle die Erwartungshaltung ziemlich hochgeschraubt, was das angeht.
Ja, also auf jeden Fall. Es gab dann auch später dann noch ein paar Fragen von der Presse, die waren jetzt aber aus meiner Perspektive alle nicht so wirklich. Mhm. Waren ein paar schöne Fragen dabei, fand ich, und ich hätte die ähnlichen Fragen gefragt oder Fragen gestellt, denn natürlich ging es ja auch noch um: Hier Leute, das Team ist ziemlicher Trash und auch vom kulturellen, menschlichen Aspekt hat sich das Team im letzten Jahr nicht besonders mit Ruhm bekleckert. Wie steht ihr denn da dazu oder was haltet ihr davon? Da wurde logischerweise natürlich nicht viel dazu gesagt, das hätte mich aber auch sehr gewundert.
Mhm. Ja, total. Also da ist er ja gar nicht richtig, also, und das verstehe ich auch. Das haben auch beide, glaube ich, gesagt, ne? Wir gucken nicht zurück, wir gucken nach vorne. Es ist nicht wichtig, was war, sondern wir schauen einfach nur nach vorne. Die Frage kam ja auch, glaube ich, später an Dave Canales, wie er das dann bewertet, oder wie er das in seine Bewertung hat mit einfließen lassen, dass einfach so viele Coaches vor ihm gegangen worden sind. Und das lässt er einfach nicht mit einfließen. Und genau das gleiche gilt für Dan Morgan ja letztendlich auch. Wurde ja auch gefragt, wie es denn aussieht. Und die Frage fand ich tatsächlich noch relativ interessant, ob versucht wird, einen First-Round-Pick zu generieren für den nächsten Draft. Und da hat Dan Morgan gesagt, dass das nicht wichtig ist, dass der 33. Pick ja wie ein später First-Round-Pick ist. Und er hofft, er geht davon aus, dass da dann auch noch ein guter Spieler da sein wird, den man draften kann. Aber man kann sich sicher sein, es gibt einen Plan, wie an diesem Tag vorgegangen wird. Und dann muss man halt schauen, ob man dort bleibt, nach oben geht, nach unten geht. Das wird alles an dem Tag entschieden. Und nicht jetzt im Vorwege.
Hat er ja auch recht.
Also, ja, total. Aber super gut drauf geantwortet, ne? Also hat es im Grunde genommen, weil das wollte man natürlich dann letztendlich auch sehen, wenn er sich an seinen Notizen nicht orientieren kann, weil er frei drauf antworten muss und die Fragen passten alle. Sie waren natürlich geprägt davon, dass er immer wieder zurückgekommen ist auf die Dogs und was das Alignment angeht, aber letztendlich auch hat er, glaube ich, eine relativ klare Vorstellung, was genau seinen Part in der Franchise jetzt angeht.
Mhm. Absolut. Dann lass uns auf Dave Canales kommen. Ich hatte mich ja ein bisschen jetzt letzte Woche schon ausführlicher mit ihm beschäftigt und da auch schon viel zu geschrieben und geschaut. Erzähl du mal, wie hast du dich jetzt an den neuen Head Coach gewöhnt? Was bringt er für dich mit? Wie gefällt er dir? Was fehlt dir? Was ist so dein... Was lässt dein Hype-Herz höher schlagen?
Ja, jetzt ist also, ne, nehmt euch alle Zettel und Stift zur Hand. Daran dürft ihr mich nachher dann messen.
Das wird ja zum Glück aufgezeichnet. Also nicht, dass ich in 366 Tagen nochmal das hervorholen müsste.
Stimmt. Also. Und war das nicht Spotify, die jetzt auch transkribieren? Also insofern kann man das
auch. Apple jetzt auch, ja, übrigens.
Ah, sehr schön. Also insofern kann man mir das auch schriftlich schön nochmal um die Ohren klatschen, wenn man das gerne möchte. Ich bin verliebt. Ich bin absolut verliebt. Ich musste die Pressekonferenz nachgucken, weil ich einen Termin um 16 Uhr hatte. Hab das dann geschaut und saß dann hier ganz gespannt vor meinem Rechner und irgendwann ging meine Frau dann an mir vorbei. Ich so, hier, guck mal, was hältst du eigentlich vom neuen Headcoach der Carolina Panthers? Und sie,
Sieht aber gut aus.
Der sieht aber gut aus. Alles andere kann sie ja leider nicht bewerten, so. Wir natürlich auch nicht. Aber
ist korrekt.
Ist so. Deswegen natürlich alles mit Vorsicht zu genießen, aber auch hier gehe ich gerne erstmal wieder auf die Körpersprache, wie ihm alleine die am Anfang die Stimme weggebrochen ist, als er seiner Frau danken wollte. Und wo er dann eine kurze Pause machen musste in seiner Rede. Auch da empfehle ich dann wieder dieses Beyond the Game Video, denn da erklärt er, wo da die, wie aus einem gemeinsamen Traum eine schwierige Zeit wurde und dann wieder zurückgefunden wurde. Also es hat schon seinen Grund, warum er da, warum seine Stimme dort wegbrach in dieser Dankesrede. Und ansonsten, was die Körpersprache angeht, war das halt tatsächlich ziemlich toll, weil er jedem Fragesteller oder jede Fragestellerin, es wurde auch eine Frage von einer Reporterin gestellt, also wirklich sehr zugewandt entgegengekommen ist. Er hat immer den Namen nochmal ausgesprochen, ne? hat sich bedankt, hat begrüßt. Hat das eine Mal ja auch nachgefragt, habe ich alles von deiner Frage gerade erfasst, so, oder fehlte da vielleicht noch was? Muss ich noch was beantworten? Und diese Ehrlichkeit, die er da auch mit reinbringt, wo es dann fragt, ob ich glaube, es war die letzte Frage, ne, ob sie einen Druck verspüren, jetzt funktionieren zu müssen, wo er dann gesagt hat, also darf ich sagen, ich bin nervös? Ist das okay, wenn ich das sage? So, also, und das fand ich einfach. Er ist mega sympathisch. Er weiß, glaube ich, ganz genau, was er will, was er vorhat. Das weiß er alles ziemlich genau, weil, wie gesagt, er hat alles frei gesprochen und ziemlich klar gesprochen. Und das hat mich schon ziemlich beeindruckt für jemanden, der ja noch relativ jung ist und in diesem Business dann jetzt unterwegs ist. Also ich glaube, 41 ist er.
Ja, 41 oder 42, genau. Sowas, ja.
Und er hat eine sehr, sehr klare Vorstellung davon, wie halt die Culture aussehen soll, wie er sich das vorstellt, wie das Spiel aussehen soll zukünftig und ja, wie er das Ganze einfach prägen und verändern möchte, das, was jetzt gerade aktuell dort ist, ohne darauf zu blicken, was vorher war.
Mhm. Es ist ja auch richtig, also ich meine, jeder, gut, beim Dan Morgan, da kann man vielleicht noch so eine gewisse Mitschuld irgendwie unterstellen an Dingen, die falsch gelaufen sind. Hatten wir letzte Woche schon besprochen, bestimmte Entscheidungen hat er mitgetragen oder musste er mittragen, die dann sich als sehr schlecht rausgestellt haben. Im Fall von Dave Canales, natürlich ist dem das total Bums, was die letzten Jahre in diesem Stadion abgelaufen ist. Muss ihm auch Bums sein, weil sonst wird er ja seine Vision nicht formulieren können und auch nicht erarbeiten können. Das finde ich schon auch. Was er in jedem aktuelleren Interview jetzt, also aus den letzten zwei Wochen, ja immer wieder gesagt hat, dass es klar geht oder darum geht, das Beste aus den Spielern rauszuholen. Klar, das ist ja natürlich auch das Bryce Young Commitment, müssen wir auch gleich nochmal drauf kommen. Die Spieler müssen eine Situation vorfinden, wenn sie bei den Panthers sind, die komplett für sie passt, wo sie alles finden, also die und die richtige Umgebung haben, die sowohl sportlich, also was Trainings angeht, was sportliche Betreuung angeht, was das Menschliche muss irgendwie stimmen. Ne? Da hat er gesagt, wir müssen alle Resources, alle Möglichkeiten irgendwie haben und nutzen und die in unsere Spieler stecken, damit die sich entwickeln können und zur besten Version ihrer selber, ihrer selbst. Ne? Also das ist auch so eine Floskel, die man da immer gerne nutzt, aber dass sie eben das werden kann und jeden Tag irgendwie besser zu werden. Klar, das sind diese Standard-Floskeln auf jeden Fall, aber das hat er sehr, sehr häufig betonend gesagt.
Mhm.
Auf jeden Fall, ja. Das fand ich gestern noch ganz lustig, weil mir dann auf Twitter jemand schrieb, Daniel, schöne Grüße, ein Seahawks-Fan, der sich das auch anschaute und sagte, wow, es ist wie als würde Pete Carroll reden, it's all about the ball.
Ja.
Ich kann es natürlich nicht so sagen, weil ich jetzt natürlich selten viele Pressekonferenzen von Pete Carroll angesehen hätte, aber ja, meine Antwort war noch, sobald er nicht anfängt mit a punt is not a bad play, bin ich noch d'accord mit.
Ja, total. Gebe ich dir recht. Also das ist auch genau das, ne? Hat er ja auch erwähnt tatsächlich, dass er das, dieses All About the Ball, also dass die Offense den Ball beschützen muss und die Defense halt für den Ball gehen soll, also richtige Ballhawks da sein sollen, die sich, ja, die versuchen sollen, Turnover zu kreieren, dass das genau auch die Philosophie der Seahawks dann letztendlich war, dass du das Turnover-Battle halt gewinnen musst, um Spiele zu gewinnen. So einfach kann Football sein.
So einfach kann Football sein. Ja, also in dem Sinne kam jetzt von Canales jetzt wenig Neues natürlich inhaltlich, außer natürlich nochmal ein bisschen so von seiner Art und Weise her mitzukriegen, was sie dann fachlich machen wollen, na, es bleibt eh abzuwarten. Ich habe noch einen Punkt, um das Persönliche nochmal oder abzuschließen vielleicht. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte im Hinblick ja in der Recherche mich da so ein bisschen auch in seinem Lebenslauf eingelesen. Und er kommt ja aus einer sehr, sehr religiösen Familie, war ja auch an einem sehr christlichen College. Und sein Vater ist Priester und seine Geschwister und so arbeiten da alle in der Gemeinde. Und das las sich sehr... Und ich habe auch ein paar Berichte zu seiner College-Zeit gelesen, da hat er auch ein Interview gegeben über so seine persönlichen Wertevorstellungen und so. Und das klang für mich alles sehr, ja, sehr auch wieder sehr amerikanisch, so irgendwie, ne? Und sehr, sehr glatt und irgendwie passend. Und ja, gut, so sind sie halt, die meisten sind ja irgendwie so und, ne, und God first und etc. Ist halt nicht so mein Ding, aber wie gesagt, das ist das Amerikanische eben. Und dann kam ja letzte Woche kam das raus, dass er mit seiner Frau zusammen ein Buch rausgebracht hat. So eine Art, jetzt nicht Coaching-Buch, aber eher so ein Bericht über persönliche Probleme als Ehepaar. Er selber auch, ne, hatte mehrere Affären wohl auch und hatte auch seine Probleme mit oder jetzt nicht Probleme mit Alkohol, aber hat wohl auch immer da sehr, sehr gern gefeiert irgendwie und schreibt dann.
Aber im beruflichen Kontext, auch da ist dieses Beyond the Game Video sehr aufschlussreich tatsächlich, also um halt Kontakte zu knüpfen. Deswegen ist er ist er durch die Gegend gezogen auf solchen Conventions, um Kontakte zu knüpfen und hat sich da einfach furchtbar betrunken und er sagt, das ist halt auch eine Form von Alkoholismus. Genau, und um Gottes Willen, dieses Video ist tatsächlich zu empfehlen, um so ein bisschen über den Background zu erfahren.
Ah ja, ist schön, von ihm, dass da auch nochmal angesprochen wird.
Ja.
Und dann hat er eben zusammen mit seiner Frau irgendwie dieses Buch rausgebracht, wie sie eben ihre Krisen überwunden haben und wie er seine überwunden hat. Und das fand ich sehr, sehr positiv. Also jetzt nicht dieses... Also, ne, dass so dieses Aalglatte und dass das so ein bisschen, ja, jetzt nicht angekratzt wird, aber du weißt, was ich meine, dass es nicht so, so alles komplett, ich sag's immer, amerikanisch positiv irgendwie verläuft, sondern, und das fand ich irgendwie sehr, das fand ich beeindruckend und irgendwie positiv, dass es halt nicht so ein aalglatter, konservativer Typ ist, bei dem irgendwie alles irgendwie so passt und Happy Family und etc. Das fand ich irgendwie positiv. Also ich hoffe, man versteht es richtig jetzt nicht, dass ich das irgendwie toll finde, dass er irgendwie Probleme hatte und seine Frau betrogen hatte, sondern dass er das so anspricht und auch offen damit umgeht. Das finde ich sehr gut.
Ja, total. Also wie gesagt, wirkte auch in dem Video sehr, sehr aufgeräumt und so. Also ich glaube, jetzt mittlerweile sind sie sehr wahrscheinlich genau das, eine glatte Familie.
Ja, mit Sicherheit.
Aber halt mit sehr viel Arbeit verbunden. Mhm.
Ja, das ist so das Persönliche, ne? Ich denke, wie gesagt, über die Football-Seite können wir noch nicht so arg viel sagen.
Ich sehe, by the way, auch gerade, weil du das Buch gerade ansprichst, das Vorwort ist tatsächlich auch von Tony Dungy.
Ah. Vielleicht haben sie da so ein bisschen ihre Connections auch irgendwie. Mhm. Ja.
Ja, die gehören schon irgendwie dann so ein bisschen zusammen, denke ich mal.
Ja,
sieht ganz interessant aus. Genau, aber zum Sportlichen hast du vollkommen recht. gibt's wahrscheinlich jetzt noch gar nichts. Ne? Also die Vorstellungen sind gut, die Vision scheint auch in Ordnung zu sein. Wie gesagt, ich glaube, was man immer so auf Antrittspressekonferenzen ja feststellen kann, ist, ob er einen Lockerroom sehr wahrscheinlich begeistern können wird. Und das glaube ich schon, weil ich glaube, der ist wirklich ja ein sehr schlauer Mensch, ein sehr aufgeräumter Mensch, der aber auch weiß, dass er einfach noch sehr viel dazulernen muss. Genau, das hat er halt auch über diesen Interviewprozess tatsächlich gesagt, dass er, was Interviews angeht, noch nie so viel gelernt hat wie in den Tagen rund um seine Bewerbung bei den Carolina Panthers, dass er dann irgendwann entschieden hat, den Job wirklich haben zu wollen und wie er sich da reingekniet hat, das dann halt umzusetzen. Also das war tatsächlich auch sehr beeindruckend. Auch da hat er ganz frei gesagt, dass ich hatte keine Vorstellung und habe mir hab auch in den Tagen sehr, sehr viel dazu gelernt. Also er ist auch sehr lernwillig und lernfähig. Und das ist ja auch sehr, sehr wichtig.
Ich würde jetzt mutmaßen, und auch das meine ich nicht negativ, aber er hat natürlich in seinem Interview oder in seinem Bewerbungsprozess natürlich gesagt, hier, ich bin euer Guy für Bryce Young. Ich finde den super gut und ich will auf jeden Fall mit dem arbeiten und ich krieg was aus dem raus. Alles andere hätte ihn auch nicht für diesen Job qualifiziert, wenn er das nicht so formuliert hätte. Mhm. Also na, dieses absolute Commitment auf, es geht nur um diesen Rookie oder jetzt nicht mehr Rookie, es geht nur um Bryce Young und aus dem müssen wir irgendwie was machen, sonst sind wir 2 Jahre echt im Arsch. Das war natürlich einfach Grundvoraussetzung. Also sie hätten keinen anderen Trainer bekommen oder haben wollen, der nicht gesagt hätte, ja klar, auf jeden Fall und unbedingt und das ist der Mann.
Und auch da hast du bei der Beantwortung, fällt mir nämlich tatsächlich gerade in dem Zusammenhang auch ein, bei der Beantwortung einer Frage genau das gemerkt, wie begeisterungsfähig er das ist, was Bryce Young angeht. Nämlich da hat er auch gesagt, also ich habe ihn gerade erst vor einem Jahr selber evaluiert im Draft-Prozess. Insofern weiß ich um seine Stärken und um seine Schwächen. Ich weiß einfach, was für ein Typ das ist und ich bin so hyped, mit dem zu arbeiten. Und ich bekomme jetzt halt keinen Rookie-Quarterback, sondern noch besser, ich bekomme einen jungen Quarterback mit wahnsinnig viel Talent, der schon ein Jahr lang in der NFL gespielt hat. Das ist ja noch viel besser, als mit einem Rookie zu spielen, weil er einfach die Abläufe kennt, die Geschwindigkeit kennt. Das hat er alles schon gelernt. Jetzt geht es darum, seine Stärken zu entwickeln und herauszuheben. Und das hat er so ja begeisternd einfach gesagt. Das Ganze mal 10 dann in einem Bewerbungsgespräch wahrscheinlich, kann ich mir schon vorstellen, dass das gut angekommen ist bei David Tepper.
Ja, absolut. Was ich mich frage, und das werden wir leider nie erfahren, außer wir schaffen es irgendwie mal bei einem Spiel in so einen Lockerroom rein, was sehr unwahrscheinlich ist, würde ich behaupten. Ist er jemand, der also auch so als bisschen so als Bad Cop irgendwie sagen kann, hier, Leute, jetzt reißt euch mal zusammen, ich will jetzt, dass ihr eure Tackles richtig macht und sonst. Ne? Also ein Headcoach, der auch mal deutliche Worte findet, sollte es nötig sein. Werden wir so nicht erfahren, ob er das irgendwie hinkriegt. Das weiß ich nicht, ob ich ihm das so zutrauen kann gerade. Das sind natürlich dann nachher wieder die Dinge, die den Coordinator vom Headcoach unterscheiden.
Das stimmt. Ich glaube tatsächlich, dass er nicht der Typ ist, der so oldschool-mäßig einfach draufhaut und, auch mal den einen oder anderen beleidigenden Spruch raushaut. Er hat ja aber gesagt, er möchte eine Wohlfühlatmosphäre schaffen, dass man sich auch genau mal sowas sagen kann dann. Ich weiß nicht genau, inwiefern das abläuft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er laut während einer Halbzeit wird und sein Team dann da im negativen Sinne zusammenfaltet, sondern ich glaube, er ist echt eher jemand, der versucht, die positiven Seiten dann rauszuarbeiten in so einem Moment und in einem reflektierenden Gespräch dann nachher beim Videomeeting zum Beispiel sagt, guck, das ist wirklich nicht gut gelaufen. Aber dann auch auf der anderen Seite, und auch das hat er, glaube ich, gesagt, 10 versucht rauszufinden, um gleich dann auch zu sagen, aber das ist dafür sehr gut gelaufen. Also nicht alles nur negativ, seine Spieler auf alle Fälle nicht mit gesenktem Kopf rausgehen zu lassen, sondern mit erhobenem Haupt, aber so, dass man weiß, woran man arbeiten muss. Aber ja, ich glaube, ich kann mir bei ihm auch nicht unbedingt vorstellen, dass er da der große, der Coach ist, der da negative Sachen sagt, wie ich das zum Beispiel Ron Rivera absolut zutrauen würde. Matt Rhule und Frank Reich würde ich das aber zum Beispiel, hätte ich das jetzt auch nicht unbedingt so zugetraut, da laut zu werden,
das stimmt,
in der Kabine,
ja,
und negativ zu werden.
Also ist alleine ja auch nur, um das laut irgendwie zu sein. Also selbst bei Rivera hat man es manchmal gesehen, dass er es kann. Aber kann man jetzt auch nicht vergleichen. Das sind einfach auch völlig unterschiedliche Menschen und Typen. Ja. Das ist nur so ein, ist ja auch, wie gesagt, das muss ja nichts Gutes oder nichts Schlechtes sein. Das sind ja nur persönliche Gedanken, die man sich da irgendwie macht, ob man. Und ich war nie Trainer von einem Footballteam oder überhaupt von einer Mannschaft. Ob man ein Football-Locker-Room mit Wohlfühlatmosphäre führen kann, weiß ich nicht. Vielleicht geht's ja auch.
Wahrscheinlich schon. Ich vergleiche ihn tatsächlich immer mit einem meiner ehemaligen Coaches. Also immer. Ich habe ihn gestern damit so ein bisschen verglichen, weil das halt auch ein Coach war, der jünger war als ich. So wie Dave Canales auch. Ich glaube, die haben ungefähr so ein Alter. Timothy Speckman. Sehr schöner Name. Mhm, ich mag den sehr, sehr gerne. Und das war, ich hatte, glaube ich, zwei Coaches, die mich so ein bisschen geprägt haben. Einer, der so ein bisschen genau das ist, was du gerade beschrieben hast. Also jemand, der auch mal sehr deftige Ansprachen halten konnte, grundsätzlich aber sehr unnahbar und ruhig dann dabei war. Also eine wirkliche Respektsperson, zu der man aufschaut. Und aber dann auch halt diesen Timothy, der einfach eher der ruhigere Typ, oder nee, eher so der kumpelhafte Typ ist, der aber wenig Negatives gesagt hat und auch eher immer versucht hat, das Positive hervorzuheben. Und beides hat tatsächlich ziemlich gut funktioniert, also auch für mich selber gut funktioniert. Entweder so eine Respektsperson zu haben, das ist das, was ich auch sehr gerne mag, aber das ist dann eher, glaube ich, so ein bisschen Oldschool-Coaching. Und oder dann halt eine Person, die da die eine ansteckende positive Mentalität hat. Ich glaube, auch das kann sehr gut funktionieren, und da würde ich Dave Canales eher so reinschieben. Also, dass er einfach versucht, irgendwie gute Stimmung zu machen, anstatt mit Angst zu regieren, wenn man es so möchte. Was jetzt aber, wie gesagt, schlimmer sich anhört, als es eigentlich ist.
Ja, nee, also nur wenn heutzutage ist schauen alle auf, keine Ahnung, Trainer wie Dane Campbell, Dave Campbell, der in der, der einfach von sich aus schon, ohne dass er schreit, ja schon eine laute Persönlichkeit ist in dem Sinne, ne? Aber man kann ja auch nur vergleichen. Und wie gesagt, das sind Sachen, die sind für uns völlig unerreichbar mitzukriegen.
Ja, genau. Ich hoffe zwar, dass wir dieses Jahr wieder ein paar mehr Videos aus dem Lockerroom bekommen. Ja. Das würde dann bedeuten, dass wir ein paar mehr Spiele gewinnen. Aber genau, was so die Ansprachen angeht, die gehören in die Kabine, und das ist ja auch richtig so.
Vielleicht noch eine Frage. Jetzt hat sich das Headcoach-Karussell in der NFL ja doch anders gedreht, als man irgendwie dachte. Die zwei super jungen Coordinators haben sich beide entschieden, keinen Headcoach-Job anzunehmen. Ben Johnson bleibt in Detroit und Bobby Slowik bleibt in Houston. Bill Belichick bleibt bisher arbeitslos, und gut, Jim Harbaugh geht nach L.A. Wie bewertest du jetzt die Stelle von Dave Canales, dass die Panthers ihn jetzt bekommen haben oder sich seine Dienste gesichert haben?
Das ist tatsächlich der interessanteste Punkt, zu dem ich gar keine richtige Antwort habe. Man liest so viel, ne, was das angeht irgendwie. Auf der einen Seite hieß es, dass diese Beraterfirma Sportsology offensichtlich den Tipp gegeben haben soll, dass man Ben Johnson nicht bekommt. Weil man davon ausgehen kann, dass er vielleicht wieder zurückgehen wird zu den Lions. Dann hört man auf der anderen Seite, nee, man ist aber schon committed gewesen zu Dave Canales, deswegen hat man sich so früh für ihn entschieden. Ich glaube mittlerweile, dass wir das Bestmögliche gemacht haben, nämlich ihn jetzt zu verpflichten, bevor er im nächsten Jahr noch mehr Aufmerksamkeit erregt. So, in der perfekten Welt wäre das nächste Jahr ja einfach, also in der perfekten Welt für Canales wäre das nächste Jahr ja ähnlich für die Bucks gelaufen. Baker Mayfield hätte nochmal einen Sprung gemacht und die Offense hätte nochmal sehr gut funktioniert. Und dann hätte es nächstes Jahr eine ganze Reihe Interviews für ihn vielleicht gegeben und es wäre schwerer gewesen, an ihn heranzukommen. Das jetzt ist so ein bisschen, ja, gamblen, aber auch vielleicht eine gute Vision zu haben, dass man daraus was machen kann. Und ich bin ehrlich gesagt verkörpert er genau das, was ich haben möchte. Ich wollte nicht einen von diesen älteren Coaches haben. Ich finde auch, aber da kommen wir gleich nochmal zu, diese ganze Zusammenstellung des Coaching-Staffs jetzt wahnsinnig interessant, weil es genau der entgegengesetzte Weg zu letztem Jahr ist. Also nicht mehr, hol dir mal hier schön was Diverses, guck mal, dass du da mal outside the box denkst, weil das scheint jetzt nicht der Fall zu sein, sondern er umgibt sich ja jetzt eher mit Leuten, die er kennt, die er auch meint, den nächsten Schritt gehen zu können. Und also deswegen glaube ich, dass das sehr, sehr positiv, dass wir das genau so gemacht haben, nicht einen älteren Coach geholt haben, nicht das geholt haben, was man vielleicht auch erwartet hätte. Das ist ja letztendlich bei vielen dieser Trainerstellen jetzt passiert. Also immer die da, das zu 100% wird es der Coach werden. Kannst du ja bei fast jeder Stelle, außer vielleicht bei den Chargers sagen, ist es genau anders gekommen. Und das finde ich mega spannend, ehrlich gesagt. Also wer da auch, ne, Mike Ravel ist, glaube ich, auch auf der Strecke geblieben, sozusagen. Ja. Hätte man jetzt vielleicht nicht so erwartet, heiß gehandelter Kandidat. Der wird mit Sicherheit jetzt irgendwo eine Koordinatorenstelle bekommen, wenn er sie möchte. Bill Belichick wird wahrscheinlich jetzt noch ein Jahr warten, bis genau das kommt, was er möchte. Aber also für die Panthers stand jetzt, meine Meinung, der optimale Fall eingetreten.
Ja, glaube ich auch. Weil man ja auch jetzt viel gelesen hat, ne, auch so in der Fanbubble, ja, und Wunschkandidaten und so, wo wir auch gesagt haben, ja gut, das ist natürlich auch so stellenweise ein bisschen Quatsch, weil du es ja dann doch letztendlich nicht beurteilen kannst. Das sind persönliche Präferenzen. Und ja, Wunschkandidat ist auch irgendwie schwierig, klar. Alle wollen jetzt so jemanden wie Dan Campbell haben oder halt jemanden, der so eine Kultur verkörpern kann, weil ich meine, dass dein Offensive Coordinator das zweite Jahr in Folge sagt, so, nee, ich bleib bei euch, weil das, was wir hier gerade machen, das ist richtig cool und vielleicht schaffen wir es nochmal. So ein Team willst du ja eigentlich haben. Ja. Und von daher bin ich mit diesem, und das war ja meine größte Sorge, ja tatsächlich so dieser kulturelle Aspekt, ob der mit so einem jungen Coach hinhaut, da bin ich auf jeden Fall mittlerweile trotzdem überzeugt, dass das gut klappen kann.
Ja, glaube ich auch.
Um nochmal das mit dem Alignment ja auch nochmal zu droppen, also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ihr müsst euch die Pressekonferenz echt anschauen und da kann man bestimmt ein Trinkspiel draus machen oder so, wie oft das Wort Alignment fällt. Beste Frage, ein Journalist, der David Tepper fragte nach der Pressekonferenz, ob er jetzt für Interviews zur Verfügung steht und seine Antwort war, no, I'm in the background now. Wurde natürlich auch medial schön zitiert. Ich weiß gar nicht, wie er es gemeint hat. Hat er es wirklich so gemeint, wie man es jetzt gerne hätte, dass es gemeint hat, oder hat das wirklich nur für, nee, heute Nachmittag, jetzt gehe ich erstmal ein paar Shrimps essen und lasst mich alle in Ruhe.
Und das ist nämlich interessant, finde ich nämlich auch, weil habe ich mir auch ein bisschen den Kopf zerbrochen und natürlich habe ich keine Lösung dafür, man weiß es nicht. Und vor allem weiß man ja auch, wenn es so gemeint war, wie man es hofft, weiß man nicht, wie lange es anhält. Aber er hätte ja auch sagen können, no, I'm in the background today. Dann wäre klar gewesen, für heute bitte nicht. Er hat aber gesagt, ich bin ab jetzt, also sozusagen, ich bin ab jetzt im Hintergrund.
Ja, meint, wenn man es so wörtlich übersetzt, ist es schon, oder die Bedeutung so nimmt, ne, so literally, dann ist es schon irgendwie eindeutig.
Genau, und deswegen darf man gespannt sein, aber wie gesagt, das ist ja nichts, was nicht zurückzudrehen wäre, wenn man der Meinung ist, da nochmal seinem Wort Gewicht zu verleihen, sozusagen. Fand ich auch einen sehr schönen Satz, der dabei rausgekommen ist, ja.
Ja, absolut. Also wir sind guter Dinge. Also ich muss trotzdem sagen, klar, ich bin emotional etwas vernarbt durch die letzten Jahre. Das hat, glaube ich, hier Moose Muhammad hat das gesagt in dieser Old Legends Goat-Runde. Klar gibt's Zweifel. Aufgrund der Erfahrung, aufgrund dieser Buddy-Connection, die ja gerade Canadas und Morgan irgendwie haben. Und er sagte, es ist aber auch völlig in Ordnung, diese Zweifel zu haben. Also es wäre ja auch irgendwie naiv zu sagen, alles klar, let's go und nächste Saison Playoffs und dann in 2 Jahren Super Bowl oder so. Mhm. Klar, die kann man haben, finde ich schön, wenn sich jemand so anzünden lässt. Ich befürchte nur, dass die Fallhöhe ist dann doch ausgeprägter.
Total. Ich glaube auch, dass das nicht, also natürlich ist es immer das Ziel, den Super Bowl zu erreichen und zu gewinnen. Ich glaube aber langfristig, also da brauchen wir uns jetzt echt wirklich keine Illusionen zu machen. Das ist jetzt hoffentlich das langfristige Projekt, das den gewünschten Erfolg bringt. Mhm. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Das haben wir jetzt schon häufiger geglaubt, aber ich, was willst du machen, außer zu hoffen, dass das jetzt funktioniert? Und ich muss ganz ehrlich sagen, Canales hat mich jetzt tatsächlich ziemlich angezündet. Ich habe wenig große Zweifel, dass das funktionieren könnte. Ich habe keine Ansatzpunkte, wo ich sage, da gefällt mir aber dies oder das nicht. Mir gefällt momentan alles, was ich so lese, höre, sehe.
Der Punkt ist tatsächlich, du musst die jetzt machen lassen. Und wie gesagt, das war alles nicht toll letzte Saison. Und was wir heute wissen, wie, dass es da alles andere als Alignment gab, sondern was ist das Gegenteil von wäre dann ein Disalignment eher, ne? im Coaching-Staff, dass Frank Reich nur diese 11 Spiele bekommen hat, war auch Quatsch. Also auch denen hätte man nochmal ein Jahr geben können. Du musst die jetzt aber auf jeden Fall machen lassen. Und auch wenn das nächste Saison 3, 4, 5 Siege sind, wo wir jetzt mal in so meiner Erwartung gerade rumfahren, du musst die machen lassen. Sehr schöner Artikel dazu in The Athletic, Interview von Greg Olsen oder mit Greg Olsen. Ich hatte das auch getwittert letztens. Ich kann es nochmal verlinken. Wer ein Athletic-Abo hat, wer keins hat und sich keins leisten kann, möge sich bitte melden. Ich habe da so Zugänge für so Gastgeschichten oder so jederzeit. Sehr schönes Interview auf jeden Fall. Wo er auch sagt, ja, und das kann alles gut gehen, muss sie machen lassen und man muss da was aufbauen und auch so dieses, hoffentlich machen sie jetzt keine blöden Sachen wie irgendwelche All-In-Moves, weil eins ist auch wieder klar, es ist dieser One-Player-Away ist es halt auch auf keinen Fall nicht. Gerade weil er dann sagt, naja, sie sollen jetzt keine blöden Moves machen mit irgendwie den teuersten Ex-Receiver der Welt irgendwie holen, keine Ahnung, in der Free Agency und dann wird es irgendwie besser. Nee, das ist der falsche Ansatz. Und deswegen bin ich gespannt, was sich einfach auch in den nächsten 1, 2 Jahren da entwickeln lässt. Und im Zweifelsfall, ne, ey, Blaupause Detroit, mit was haben sie angefangen? Mit 3 Siegen, dann 6, dann 9, dann 12, so irgendwie. Mhm. Und ich glaube, die 6, ne, ich glaube, sie sind tatsächlich recht schnell besser geworden dann, aber das wäre ja so.
Wir hatten schon 2 negative Saisons, ne? Ja. Also das, genau, ja. Das war schon bemerkenswert.
Das wäre jetzt ja meistens so von der Entwicklung her die Blaupause.
Ne? Genau. Ja, also, ne, und genau darauf kommt es an. Die Siege sagen jetzt nicht unbedingt immer alles aus. Natürlich ist das Ziel, aber wenn du merkst, dass die Kultur sich verändert, das ist ja genau das, was jetzt passieren muss und geschaffen werden muss, unabhängig vom Ergebnis. Also bei den Panthers hattest du ja letztes Jahr selten das Gefühl, dass da mal was Unerwartetes passieren kann, also ein unerwarteter Sieg bei rausspringt, da war ja, du musst eine Entwicklung sehen und ich glaube, daran wird jetzt sehr hart zu arbeiten sein.
Schlagen wir noch kurz die Bühne auf, die Bühne, die schlagen wir die Bühne.
Die schlagen wir auch.
Die schlagen wir auch, aber hauptsächlich den Bogen oder den Haken. Du hast gerade schon gesagt, so schön, so wie man den Staff letztes Jahr zusammengestellt hat. Nach den Matt Rhule-Erfahrungen, der so wie er es ja selber sagte, in seiner Komfortzone gerne drin blieb und sich, ne, mit den Leuten umgeben hat, mit denen er gut konnte, mit denen er gut arbeiten konnte, war es mit Frank Reich dann der Gegensatz, ne, aus jedem Ding super divers, hier Spezialist hier, Spezialist da, Spezialist hier, was nicht funktioniert hat, ist klar. Gibt es jetzt so ein bisschen ein anderes Gespür, wie das zu funktionieren scheint? Ich mache mal noch kurz den Anfang, bevor wir zu den Trainern kommen. Zur zweiten Front-Office-Spitze, nämlich quasi zum Co-Verantwortlichen von Dan Morgan. Den haben wir jetzt nämlich auch neu dazu bekommen, einen Executive Vice President of Football. schöne Titel. Und zwar, das ist Brent Tillis. Der wurde auch gestern kurz vorgestellt bei der Pressekonferenz. Ich habe auch da nur ein Foto gesehen, fand ich ein bisschen unvorteilhaft.
Ja, das stimmt.
War aber, naja, egal. Ja, Brent Tillis ist der neue Mann im Front Office. Das ist ein sehr schlauer Finanzmensch. Hat 2007 seinen Abschluss gemacht in Rochester mit zwei Abschlüssen in Ökonomie und Statistik. Und nochmal Spezialgebiet in Finanzen. Und ja, er hat sozusagen die letzten Jahre, die letzten 14 Jahre bei einem der erfolgreichsten Franchises, ja, aller Zeiten, kann man glaube ich heute schon sagen, gearbeitet. Kommt nämlich von den Kansas City Chiefs. War da seit 2010 beschäftigt, zunächst so als Salary Cap und Vertragsanalyst und hat sich eben hochgearbeitet bis durch alle möglichen Positionen. Er war dann Director of Salary Cap and Football Operations, dann Director of Football Administration und dann hat er sich eben so weit hochgearbeitet. Wurde 2020 sogar schon von den Panthers interviewt als GM. Das wurde dann ja Scott Fitterer. Und das haben sie sehr schön auf Panthers.com geschrieben, für was er denn zuständig ist. Tillis, ich übersetze frei im Kopf, wird verantwortlich sein für Football Administration, Non-Coaching, also alles, was mit Equipment, Video, Analytics und anderen Bereichen zu tun hat. Wird außerdem verantwortlich sein für Vertragsverhandlungen, CBA, also hier Collective Bargaining Agreement. Ja, nach Regeln der Liga, Salary Cap Management und eben Administration. Also alles, was ja abseits vom Feld, kann man eigentlich so sagen, ne, verantwortlich ist. Und alles, was auf dem Feld dann sozusagen passieren würde, ist dann tatsächlich das Gebiet von Dan Morgan.
Ich denke, da wird er sich jetzt relativ schnell einarbeiten, um dann gegebenenfalls den ein oder anderen Vertrag, den ein oder anderen großen Vertrag zu verlängern.
Da stehen ein paar Dinge an, ja. Also er hat sich hoffentlich schon die Excel-Tabellen runtergeladen.
Ich denke schon.
Ja, ich glaube, also ich finde das gut, so dieses System. Es ist ja eine Struktur des Front Office, so ähnlich wie in San Francisco, wurde hier und da immer zitiert. Also liest sich natürlich schön, wenn ein erfolgreiches Franchise wie die 49ers und ich glaube, die Dolphins funktionieren, glaube ich, auch ähnlich. Aber auch das, wenn das wieder heißt für David Tepper, I'm in the background now, bin ich da erstmal zufrieden. Es ist auf jeden Fall jemand, also was der arbeitet, haben wir noch genauso wenig und noch viel weniger Eindruck oder Vorstellungen. Aber das klingt sehr vernünftig erstmal.
Ja, total. Also ich denke auch, dass die Struktur genau das Richtige ist. Und ja, also gehört ja auch ein bisschen was dazu. David Tepper darf ja mit Sicherheit bestimmen, wie so eine Struktur auszusehen hat. Und wenn er da jetzt sozusagen zwei Menschen als Puffer einbaut zwischen ihm und den Trainer, dann bedeutet das ja auch schon mit Sicherheit zumindest ein bisschen was.
Absolut. Dann haben wir den Coaching Staff in Development. Da sind schon einige wichtige Positionen besetzt. Willst du was dazu sagen? Hast du da Takes zu?
Nö, relativ wenig. Also mit dem Coaching-Staff habe ich mich jetzt so direkt noch nicht beschäftigt, nur mit den, ja, mit so ein bisschen mit den Auswirkungen letztendlich, ne? Also genau das, was ich vorhin gesagt habe und was du ja auch erwähnt hast, dass wir das jetzt wieder so haben, dass Dave Canales sich im Grunde genommen die Leute einstellt und einstellen darf, die er kennt und mit denen er gut zusammenarbeiten kann, anders als Frank Reich. Und das war ja auch eine das war eine Empfehlung, glaube ich, von David Tepper. Stell mal Leute outside of the box ein. Aber diese beiden Coaches müssen bitte bleiben. Und damit ist gemeint Campen und Tabor. Und das finde ich tatsächlich ziemlich interessant, dass das jetzt so mit die ersten waren, die ihren Hut nehmen mussten. Ich habe jetzt mittlerweile mehrere Podcasts gehört und Berichte gelesen, wonach es dann heißt, dass Campen zum Beispiel einer derjenigen gewesen sein soll, der direkt an David Tepper berichtet hat, an Frank Reich vorbei sozusagen. Also genau das, was man befürchten darf, wenn David Tepper sagt, die beiden bleiben bitte, alle anderen kannst du dir frei einstellen. Und ich find's gut, dass Dave Canales sehr offensichtlich jetzt entscheiden darf, okay, ihr beide seid jetzt dann weg, weil ich das nicht gebrauchen kann, um mir hier einen vernünftigen oder um in ruhigerem Fahrwasser mir meinen ersten Headcoaching-Job hier erfüllen zu dürfen. Ich finde das gut, dass das jetzt passiert ist. Ich finde das gut, dass das entschieden wurde, genau so. Und dass er im Grunde genommen scheinbar ja sehr freie Hand hat bei der Wahl seiner Coaches.
Ja, absolut. Ich denke auch, dass das auf jeden Fall der richtige Weg ist. Ich kann kurz wiedergeben, was sich hier schon getan hat. Wie gesagt, ich werde das in schriftlicher Form nochmal festhalten, dann auf unserem Blog. Das ist vielleicht dann einfach etwas einfacher nachzulesen. Aber wir haben jetzt einen Assistant Head Coach beziehungsweise gleichzeitig einen Run Game Coordinator. Das ist Harold Goodwin. Der kommt von den Buccaneers. Das heißt, er kennt Dave Canales schon mal, hat eine Saison mit ihm zusammengearbeitet und ist ein sehr erfahrener Trainer, ist 50 Jahre alt, kommt aus South Carolina übrigens, hat schon bei den Bears, bei den Colts und bei den Cardinals gecoacht, hat unter anderem auch schon einen Super Bowl Ring, weil er damals bei den Steelers und bei den Buccaneers die Offensive Line gecoacht hat. Also der hat Erfahrung auf jeden Fall und das finde ich ganz gut. Das hatten wir schon besprochen, gerade ein so junger Head Coach mit sehr wenig Erfahrung wie Canales sollte einen guten Head Coach Assistant haben. Ich glaube, das ist auf jeden Fall von der Befähigung auf Papier her ist das gegeben. Genau. Dann haben wir Bernie Parmalee als Running Backs Coach. Kommt von den Jaguars, hat da die gleiche Position gecoacht. Ein ehemaliger Spieler tatsächlich, hat bei den Jets und bei den Dolphins gespielt. War jetzt, wie gesagt, 3 Jahre in Jacksonville. Hat davor gecoacht bei den Falcons, bei den Raiders, bei den Chiefs und bei den Dolphins und war sogar mal bei der Notre Dame im College Football. Also auch Erfahrung und ja, sehr viel gesehen von der Welt bisher. Ähnliches gilt für Rob Moore. Das ist der neue Wide Receivers Coach. Das war der zuletzt ebenfalls bei den Titans. Also ihr merkt, alle neuen Coaches sind keine Neulinge auf ihrem Bereich, sondern haben alle diese Position auf jeden Fall schon mal begleitet. Und ja, dann haben wir noch Joe Gilbert als Offensive Line Coach. Das war der gleiche im letzten Jahr auch bei den Buccaneers. Ich habe jetzt nicht so viel den Plan von der Buccaneers O-Line, aber Baker Mayfield hat ja eine gute Saison, von daher wird das schon passen. weiß ich jetzt gerade nicht, das ist gefährlich.
Doch, die war ganz ordentlich. Das war tatsächlich, ne, da spielte ja auch mein Liebling Cody Mauch.
Cody Mauch, stimmt. das muss ich vielleicht noch kurz einschieben, weil es gibt eine Sache, die Canales tatsächlich verraten hat, was er machen will. Ist jetzt kein großes Geheimnis, weil das hat er bei Baker Mayfield auch gemacht. Er sagt, der Quarterback muss den Ball schnell loswerden. Das ist tatsächlich so sein Stil. Ich hatte das in dem Artikel auch nochmal beschrieben, was mit der Time-to-Throw Zeit von Baker Mayfield passiert ist. Das wird hochinteressant zu sehen, wie das mit der Offensive Line der Panthers nächstes Jahr funktioniert. Genau, das sind bisher die Coaches. Den einzigen Namen, den man vielleicht noch kannte, der nicht mehr jetzt im Team ist, abgesehen von den jetzt Position Coaches und Coordinators, ist Parks Frazier, der ja letztes Jahr mit Frank Reich kam, weil er ja auch bei den Colts eine sehr vielversprechende Rolle gespielt hatte, auch als Playcaller dann zum Schluss. Ja, also keine Frank Reich Relatives mehr hier am Start. Da werden sich auf jeden Fall natürlich noch einzelne Trainerpositionen ergeben in den nächsten Jahren, Jahren, Wochen.
Was Jahren natürlich, auch.
In Jahren auch, das ist, das, davon ist auszugehen. Was natürlich noch fehlt, großes Fragezeichen, ist, Defensive Coordinator, kommt Ejiro Evero nochmal zurück? Er hat ja noch einen Arbeitsvertrag, ich glaube noch für mindestens ein oder zwei Jahre bei den Panthers. Das heißt, wenn er nicht freiwillig gehen gelassen wird, dann sollte er zurückkommen. Außer er, keine Ahnung, wie das mit hier ich kündige abläuft in diesen Positionen. Dadurch, dass die Seahawks jetzt einen anderen Headcoach haben, wo er ja auch zweimal beim Headcoach-Interview war, stehen die Chancen gerade ganz gut, dass er wieder zurückkommt. Hier und da lasen sich Gerüchte, aber eigentlich habe ich auch nur eins gesehen und die sind auch alle sehr unspezifisch. Das heißt, naja, er würde vielleicht aber ganz gerne woanders Defensive Coordinator sein.
Mhm. Genau. Da haben wir, glaube ich, also das ist der einzige Punkt, über den wir gestern noch so ein bisschen geschrieben haben. Allerdings muss man dazu sagen, bevor ich die Pressekonferenz zu Ende geguckt hatte, und ich war da oder bin auch immer noch der Meinung, dass man sich wahrscheinlich oder dass Dave Canales sich keinen Coach jetzt ins Boot holt, der die Stimmung möglicherweise vergiftet. Man darf immer nicht vergessen, es sind alles Profis und Vertrag ist halt auch Vertrag, aber es kann natürlich sein, dass Evero da irgendwie dann, wenn er nicht bleiben möchte, dass man dann entscheidet, dass das vielleicht dann doch nicht der richtige Arbeitsplatz für ihn dann noch ist. Ich habe gelesen, dass die sich jetzt in der nächsten Woche am Donnerstag zusammensetzen, also Evero und Canales, und mal so ein bisschen über ihre Philosophie sprechen. Canales klang auf alle Fälle sehr begeistert von Evero, hat erwähnt, dass er ja zweimal auf die Panthers Defense im letzten Jahr treffen musste und dass das sehr, sehr unangenehm war und er deswegen ziemlich, ziemlich begeistert wäre, wenn Evero bleibt. Also wenn er ihn, glaube ich, von seiner, wenn Canales Evero, falls er das muss, ihn von seiner Vision überzeugen kann, ich glaube, dann könnte das eine ziemlich, ziemlich gute, vernünftige Zusammenarbeit werden.
Ja, da stehen natürlich auch einfach viele Dinge an, ne? Wenn Evero jetzt sagt, er kommt nochmal für eine Saison auch oder erfüllt seinen Arbeitsvertrag, sagen wir so, hat ja unter Umständen ja auch Einfluss auf Spieler, auf Verträge, auf Scouting etc., ne? Scheme und so gehört ja auch alles dazu. Ja. Und ansonsten brauchst du natürlich auch entsprechend Ersatz, falls du ihn dann nicht haben kannst. Und es wäre natürlich gut für das Team, auch nochmal so einen erfahrenen Defensive Coordinator gerade für Canales am Start zu haben. Das würde ich sehr gutieren, wenn Evero wieder zurückkommen würde.
In jedem Fall ist zumindest ein sehr großes Fragezeichen weniger dann und das ist ja auch wahnsinnig viel wert.
Die Medien sind sich relativ safe, was das angeht. Also Berichte über die mögliche Rückkehr, die gibt es mehr als über die möglichen Nicht-Rückkehr. Mhm. Ja, sind wir gespannt. Es ist einfach auch komisch gelaufen mit diesen ganzen Headcoaches jetzt irgendwie, ne? Und diesen ganzen jungen Coordinators, die es dann nicht geworden sind. Hochinteressant.
Ja, total.
Und vielleicht ist David Tepper auch da wieder Geschäftsmann genug, dass er weiß, er muss Evero noch ein Jahr behalten, weil wenn er dann Headcoach wird, dann bekommt er einen Third Round Compensatory Pick.
Das wäre natürlich auch mal sehr schön.
Aber deswegen ist das Business knallhart. Also noch ein Jahr bleibst du, dann kriegen wir wenigstens den Draft Pick. Naja. Gut, das war's für heute, glaube ich, oder?
Das war's für heute, ja.
Auch schon wieder eine kurze Sendung geworden.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Ja, aber das ist ja auch sehr interessant tatsächlich.
Ich muss da sehr drüber lachen, weil du das kann man, glaube ich, hier auch on the record erzählen, dass wir uns ja mit anderen Podcastern und Bekannten austauschen, unter anderem mit Daniel Jensen, dem vom Chiefs Podcast, die ja mehr über gewonnene Spiele und Championships sprechen können als wir, der uns ja so ein bisschen beneidete, dass wir immer was zu erzählen haben, oder wie war das?
Ja, genau, dass wir auf alle Fälle die interessanteren Themen besprechen können hier im Podcast und nicht ja nicht jede Woche, nicht Woche für Woche über gewonnene Spiele und Championships reden müssen.
Weißt du, bei uns,
weil da schon geht einem das Thema ja auf.
Ja. Ah, schon wieder gewonnen. Na ja. Sehr schön. Ja, wir bleiben dran. Ihr werdet uns auch in der nächsten Woche vielleicht, denke ich, wieder hören. Also wird mit Sicherheit was zu reden geben. Ihr werdet uns auf jeden Fall lesen. Besucht unseren Blog bzw. Newsletter auf newsletter.wikipounding.de. Wenn ihr uns supporten wollt, freuen wir uns, wenn ihr uns bei Patreon vielleicht 2,50 Euro in den Klingelbeutel werft, uns bewertet bei Spotify, Apple, Google etc., überall, wo es Podcasts gibt, unser Buch kauft und ja, einfach auch weiter einschaltet und uns gewogen bleibt. Das war's, glaube ich, was ich zu sagen hatte. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und immer dran denken. We keep hounding.
And you keep listening.
Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.